Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert.
Professor Dr. Gottfried Böhm, Fragilität der Originale. Im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesungen vom Arts Program. Am 31. März 2015.
Ja, liebe Frau Vandenberg, meine Damen und Herren, Sie merken schon an der Wärme des Tones, dass das eine Art Heimkunft ist. Ich danke sehr für die Einladung und für die Begrüßung und möchte an dieser Stelle nur eine kleine Reminiszenz hinzufügen. Wenn man miteinander arbeitet, das hat ja dann zur Promotion geführt, lernt man sich ja auch gut kennen. Ich sage das ohne irgendwelche Zwischentöne. In diesem Falle bedeutete das, dass ich gelernt habe, dass Frau Vandenberg eine vorzügliche Mittelstürmerin ist. Sie hat unsere Seminarmannschaft in einem denkwürdigen Anlass zum Sieg getragen. Wenn Sie sie als solche noch nicht kennen, habe ich dann jetzt gleich ein Geheimnis ausgeplaudert. Das Thema wurde genannt. Ich will vielleicht einleitend nur so viel sagen, dass mich diese Fragen seit längerer Zeit beschäftigen. Es gibt einige Manuskripte, das meiste unveröffentlicht. Das soll dann auch nochmal zusammenwachsen. Und momentan ist in Marbach im Deutschen Literaturarchiv eine Ausstellung, die ich Ihrer Aufmerksamkeit empfehle, über den Wert des Originals. Dazu gibt es diesen Katalog, in dem ich auch einen kleinen Essay eingerückt habe, eigentlich die einzige Publikation zu diesem Thema. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, und das war auch die Herausforderung, die Kategorie des Originals über den engeren Bereich der Kunstwerke hinaus zu erweitern. Sie werden in dieser Ausstellung in Marbach kein Kunstwerk in unserem kunsthistorischen Sinne sehen und trotzdem geht es um Originale und das gibt viel zu denken. Was heute hier nicht so eine Rolle spielt, aber man sollte es immer mitführen, dass die Kategorie des Originals und der Originalität eine kulturelle Zentralkategorie ist mit einer ganz erheblichen Reichweite. Was ich Ihnen heute hier vortrage, versucht eine Basis zu schaffen, Sie auch mit Anschauungen zu versorgen, argumentative Ansätze Ihnen vorzuführen, wie man damit umgehen kann. Es sind insgesamt 5 knappe Abschnitte und ich werde sie jeweils markieren. Zunächst also erstmal, welche Frage stellt das Original, wenn man beginnt, darüber nachzudenken? Originale erregen Aufmerksamkeit, wenn sie zu wünschen übrig lassen. Da kommt ein bekanntes Gemälde ins Gerede, gilt fortan als zweifelhaft und gar als abgeschrieben, verschwindet aus den Schauräumen des Museums, um nicht mit anderer Bezeichnung oder unter anderen Zeitumständen wiederzukehren. Der Kunstfreund, der dieses Werk guten Glaubens oft betrachtet hat, ist für einen Moment erschüttert. Da trösten ihn auch nicht die Flohmarktträume inmitten des Gerümpels, eines Tages doch das verlorene Meisterwerk, das ultimative Original zu entdecken. Fügt man noch das kriminelle Fälscherwesen hinzu, das ja momentan wieder in Blüte steht, ich muss Sie da nicht weiter informieren, als Zeitungleser hat man da genug mitgekriegt, dann demonstrieren diese Defizite, dass das Original die eigentliche harte Währung des Kunstbetriebs, der ästhetischen Erwartungen und letztlich auch der Kunstwissenschaft ist. Die Leitfrage also, die wir heute verfolgen wollen, lautet: Was verschafft dieser Währung ihre Deckung? Seit wann gibt es diese Deckung? Gibt es sie immer noch? Und warum? Und mit welchem Erfolg? Oder bedarf es eines ganz anderen Rückhaltes an Legitimität, wenn man nicht gar daran denkt, diese Kategorie insgesamt aufzugeben? Wie ist es aber nun möglich, dass bestimmte Originale hinter Panzerglas dargeboten, Hunderttausende in Bewegung setzen, einige wie die Mona Lisa auch dann, wenn sie vor Ort kaum mehr zu sehen sind und dennoch zu wirken scheinen wie Reliquien in einer vergangenen Kultur? 2 Aspekte interferieren, die wir zunächst unterscheiden wollen. Der erste Aspekt: benennt die materielle Identität eines Werkes. Es ist tatsächlich materiell das, was es zu sein vorgibt. Auf dieser Ebene ist die Frage Fälschung oder Echtheit angesiedelt. Die hat immer was mit der materiellen Identität zu tun. Darüber hinaus, und das ist heute mein eigentliches Thema, gibt es den sehr viel weitergehenden Anspruch der Originalität des Originals. Nicht jedes Original ist nämlich auch originell, das heißt eröffnend, einen Anfang setzend, mit Wirkungskraft ausgestattet. Aber ist eine solche Rede tatsächlich immer noch sinnvoll und ist sie begründet angesichts sich perfektionierender Reproduktions- und Simulationstechniken und der gigantischen Datenmaschinen, mit denen wir fortwährend kommunizieren und die geeignet zu sein scheinen, den Originalen am Ende ihre Deckung zu entziehen, dasjenige, was Benjamin mit dem überbekannten Begriff der Aura bezeichnet hat. Ja, mehr noch ist die Möglichkeit der Reproduktion, beginnend mit der Fotografie, nicht selbst zur Kunst geworden, längst zur Kunst geworden und hat damit die Idee des Werkes mit Wiederholbarkeit kontaminiert. Die amerikanische Kunsthistorikerin Rosalind Krauss sprach konsequenterweise davon, Originalität als einen Mythos der Moderne zu dekouvrieren und zu verabschieden. Aber im Ernst gefragt, lässt sich die Idee des Authentischen, des starken Kunstwerks mit seiner Präsenz bewahren, ohne das Merkmal der Originalität aufrechtzuerhalten? Die Lage ist außerordentlich zwielichtig und auch widersprüchlich und sie rechtfertigt unsere Nachfrage. Die gleichen Kunstfreunde, die die Suggestivität der Originale feiern, akzeptieren auch deren Sturz. Anzeichen dafür weisen schon aufs 19. Jahrhundert zurück und greifen im 20. dann um sich. Da unterminierte beispielsweise Claude Monet mit seiner Malerei in Serien die Idee des singulären Werkes, der Einzigkeit des Werkes, und Roy Lichtenstein, von dem Sie später noch ein korrespondierendes Beispiel sehen werden, rasterte die Monetschen Kathedralen mit Techniken des Offset-Drucks, versetzte sie in einen hybriden malerischen Wiederholungszustand. Leonardo da Vincis Mona Lisa, das Original schlechthin, vermehrte Andy Warhol mit Mitteln des bildmäßigen Siebdrucks auf wundersame Weise. Sein Titel, 30 are better than one, von 1963, fasst die multiple Wiederauferstehung des Meisterwerks lakonisch zusammen. Warhol hat ja auch nach Vorbildern der Popkultur gearbeitet, etwa bei den Flowers oder den Brillo Boxes. Aber damit nicht genug. Die amerikanische Künstlerin Elaine Sturtevant wiederholte, kaum waren sie entstanden, Warhols Flowers, übrigens mit Hilfe der von Warhol selbst zur Verfügung gestellten Siebdrucknetze, und setzte damit materiell völlig identische, nur noch mittels der Beischrift zu unterscheidende Originale in die Welt. Originale, die keine sind, oder sind sie es doch? Hier links Sturtevant, rechts Warhol. Man geht wohl nicht fehl, die Dämmerung des Originals auch mit dem großen Ikonoklasten Marcel Duchamp zu verbinden. Seine Ready-Mades, Fountain hier auf der linken Seite, vorfabrizierte und ausgewählte Dinge, verschob er in den Bereich der Kunst und versah sie mit Datum und Signatur, den gängigen Signalen von Autorschaft, Authentizität, Originalität. Dieser Chronometrismus, wie er sagte, schreibt Eigenschaften zu, die das Artefakt von sich aus nicht hat. Damit war ein schlagartiger Blickwechsel vollzogen. An die Stelle des künstlerischen Stils, der Manier einer persönlichen Hand, die sich singulär manifestiert, treten Objekte und wechselnde Kontexte. War damit die Idee des Originals tatsächlich abgeschüttelt. Ich zeige Ihnen in diesem Falle nochmal Elaine Sturtevant, die auch bezogen auf Duchamp diese Wiederholung vorgenommen hat, also auf der rechten Seite die Fassung dieses Objektes, die mit ihrem Namen sich verbindet. War die Idee des Originals also hier abgeschüttelt? War sie das in der sogenannten Konzeptkunst, die, wie ja der Name schon verheißt, strikte Distanz zur materiellen Verkörperung und zur Identität hält? Befreit sich nicht auch eine auf Medientechniken gestützte zeitgenössische Installationskunst von der Prämisse des Originals? Und andererseits, kommt ein konsistenter Kunstbegriff tatsächlich ohne die Achtung des Originals aus? Lässt sich die intellektuelle Dissonanz zwischen der Forderung nach Einmaligkeit und der reproduzierenden Wiederholung schlichten? Hat die Idee des Originals nicht nur viel Vergangenheit, hat sie auch Zukunft? Und wenn ja, welche Zukunft? So viel, um Sie einzustimmen auf die Fragen. Ich komme jetzt zu einem nächsten Abschnitt, den habe ich mal provisorisch überschrieben. Originale Kopien und Originalgenies. Die Idee des künstlerischen Originals ist, grosso modo gesagt, darüber kann man dann noch näher diskutieren, wenn Sie mögen, eine neuzeitliche Erfindung, die im 18. Jahrhundert eine Durchschlagskraft gewonnen hat, die bis heute nachwirkt. Natürlich gibt es im Mittelalter, der Antike, auch in anderen Hochkulturen ein Wissen um die Besonderheit einzelner Artefakte und ihrer Urheber. Das ist reich überliefert. Ein begriffliches und sachliches Äquivalent zum Konzept des Originals finden wir aber nicht. Vielleicht für die ältere Vorgeschichte des Originalitätsbegriffs nur ein ganz kleiner Hinweis, aber wie gesagt, ich gehe dem heute hier nicht weiter nach. Es scheint so, als ob die christliche Schöpfungstheologie, also der alttestamentarisch-jüdisch-christliche Schöpfergott, als der eminente Autor der Welt, der aus dem Nichts arbeitet, letztlich im Hintergrund zu sehen ist, wenn wir dann im 18. Jahrhundert, und ich werde das gleich berühren, wie sich das ausgenommen hat, von der besonderen Autorschaft sprechen, die dann Genie heißt und die als eigentliche Quelle von Originalität diskutiert wird. Auch in der frühen Neuzeit war der Abstand zwischen Original und Kopie längst nicht von jener unerbittlichen Unüberwindlichkeit geprägt, die uns heute geläufig ist. Ein kopierter Meister ist für uns fast nichts, nämlich ein Fake. Er ist Trug und Mangel, das Gegenteil des Originals. Als Giorgio de Chirico, der Künstler der Pittura Metaphysica, wie Sie wissen, ihm vorgelegte Fälschungen seines eigenen Frühwerkes sehenden Auges autorisierte, er sah, das ist eine Fälschung, stürzte er die Zunft der Sammler, Kenner und Fachleute in allergrößte Verlegenheit. Denn was sollten sie mit solchen richtig falschen Gemälden anfangen? Sollten sie seiner Autorschaft oder sollten sie seiner Hand trauen? Es lohnt deswegen, das Feld des älteren Kopienwesens zu betreten und kurz zu besprechen, das bis ins 19. Jahrhundert florierte. Unzählige Beispiele zeigen, dass copier et créer, ich sage das Französisch, weil es gleichzeitig der Titel einer einschlägigen Ausstellung des Louvre ist, dass copier und créer verbunden waren, die Kopie eine eigene Legitimität besaß, weil sie bestehende Stile, Ausdrucksformen oder Inhalte zu prüfen und anzueignen erlaubt. Die Ausbildung des Künstlers schloss das Kopieren ein, weil es dazu diente, eigenständige Autorschaft allererst zu gewinnen, das eigene Selbst als Ursprung zu etablieren im Kopieren. Und ich zeige Ihnen ein paar Beispiele dazu. Eines der Werke, das am meisten im 19. Jahrhundert im Louvre kopiert wurde, ist auf der linken Seite von Delacroix die Dante-Barke. Und auf der rechten Seite sehen Sie jeweils eine Kopie. Wenn ich gehässig wäre, und es wäre auch völlig unfair, das hier zu sein, dann würde ich Sie raten lassen, von wem die Kopie ist. Sie werden nicht draufkommen, weil in dieser Reproduktion es praktisch keine Chance gibt, das zu identifizieren. Also diese rechts, das ist Cézanne. Diese da ist Manet. Und diese da ist Anselm Feuerbach. Allesamt Kopien, die sich sehr nah an das Original halten und nicht eine eigene Hand in den Vordergrund rücken möchten, weswegen es auch so ungemein schwierig wäre, diese Hand überhaupt zu identifizieren. Das akademische Kopienwesen war also das schiere Gegenteil dessen, was mit Douglas Crimp seit 1977 Appropriation Art heißt, also Aneignungskunst, und deren Ziel darin besteht, den Akt der aneignenden Kopie als kritisches Instrument zu brauchen, um den unhaltbaren Nimbus der Originale zu enttarnen und aufzulösen. Elaine Sturtevant gehört natürlich auch dahin. Ich zeige Ihnen aber noch ein anderes Beispiel, nämlich Cindy Sherman, die Raphaels La Fornarina durch eine Art Maskerade ihrer selbst, also in diesem Sinne appropriiert hat. Doch zurück zur Rolle der Kopie in der Kunst der Tradition. Die Kunstgeschichte tat sich lange Zeit schwer, im Schatten einer Ästhetik künstlerischer Autonomie, die uns ja beherrscht hat, die Bedeutung und den Erkenntnisgewinn abgeleiteter Sequenzen von Kopien zu verstehen und zu schätzen. Schlüsselwerke der Malerei von Raphael, Tizian oder Leonardo und vielen anderen ziehen durch die Jahrhunderte eine ganze Schleppe von Kopien nach sich, die man mit handwerklicher Beschränktheit, mit Schulgesinnung oder mangelnder Produktivität nicht wirklich diskutieren kann. Eher kann man von Dialogen sprechen, von Versuchen der Eigenart eines Werkes, sie von Grund auf materiell nachvollziehend näher zu kommen. Wie gelingende Dialoge auch sonst, zeichnet denjenigen der Kopie Aufmerksamkeit, Empathie und am Ende Verstehen aus. Welche Gipfelpunkte, künstlerische Gipfelpunkte, auf diesem Wege auch erreicht wurden, zeigt sich wohl nirgendwo eindrucksvoller als im Prado zu Madrid, der eine ganze Sequenz solcher Kopien und die dazugehörenden Bezugsgrößen zeigt. Rubens in diplomatischer Mission 1634 am spanischen Königshof, nutzte das lange Warten, um sich mit dem Bestand an Gemälden, unter anderem Tizians, in der königlichen Sammlung vertraut zu machen, die Sammlung, die übrigens damals von einem gewissen Velázquez gehütet wurde. Wir analysieren ein Beispiel etwas genauer, eines von mehreren, weil es imstande ist, den Rang der Kopie und ihre dialektische Beziehung zum Original ins rechte Licht zu setzen. Sie haben hier den Tizian links und den Rubens rechts. Das Thema brauche ich nicht eigens nennen. Die Kopie wird sich als ein anderes Original erweisen, weil sie Nähe und Abstand glücklich verbindet. Die Bewunderung des Nachahmenden mit seiner Fähigkeit, zu sich selbst zu kommen. Die Rede also, Adam und Eva und dem formatgleichen Bild von Rubens, das der Vorlage in unterschiedlicher Treue und Wörtlichkeit folgt. Die deutlichste Abweichung, ein von Rubens offenbar wohlbedachter Fehler, betrifft die Haltung Adams und jenes kindlichen Wesens zu Häupten der Ureltern, das der Verführung durch die Schlange Körper und Stimme gibt. Rubens verschiebt aber nicht nur das figurale Gefüge im Detail, sondern deutet den Sinn des ganzen Geschehens um. Tizians Adam weicht zurück, bekundet sein Erschrecken gegenüber der Verführung und dem Bruch des Gesetzes. Rubens dagegen zeigt ihn im wörtlichen Sinne geneigt und verwandelt dabei die identische Gebärde der Berührung von Abwehr in Fühlung. Dieser Adam erblickt jetzt Eva, nicht die Schlange, und er erkennt sie als Frau nach Geschlecht und Körper. Rubens transformiert die Darstellung des Sündenfalls in die seiner Folgen, die Erkenntnis von Mann und Weib. T. Tizian zeigt uns das erste Menschenpaar unter dem Baum des Guten und Bösen, Rubens aber unter dem Baum der Erkenntnis. Das bedeutet, die Kopien sicherten sich gewisse Spielräume der Interpretation, um eigene Akzente zu setzen. Die produktive Verbindung, die Originale mit Kopien eingegangen sind, zeigt sich übrigens auch in den alteuropäischen Reproduktionsgrafiken einer eigenen Gattung, den sogenannten Stichen nach Originalen. Auch dazu zeige ich Ihnen zwei Beispiele. Auf der linken Seite von Rigaud, das berühmte Gemälde von Louis XIV, im Louvre auch, und auf der rechten Seite von Pierre Deveray, einem dieser Stecher, eine entsprechende Reproduktion nach dem Original. Im Laufe des 19. Jahrhunderts musste diese Gattung, in der ja problemlos zu erkennen ist, dass der Stecher sich gewisse Freiheiten erlaubt, gewisse Interpretationen vornimmt, und im 19. Jahrhundert musste, wie gesagt, die Reproduktionsgrafik dieses Typs das Feld der sich technisch vervollkommnenden Fotografie räumen. Der Direktor der Pariser Nationalbibliothek und Grafischen Sammlung, Henri de Laborde, befasste noch 1856 die französische Nationalversammlung mit einer Debatte dieses Problems. Glückliche Zeiten, in Klammer gesagt. Vergeblich hielt er die deutende Intelligenz des Kupferstechers, die Schöneres liefere als die mechanische Wiedergabe der Fotografie, dem gewaltigen Verlangen nach Kopien dieses neuen Typs entgegen. Eben das Dazwischentreten der Hand des Stechers lässt seine Resultate jedoch bald obsolet erscheinen, nämlich ungenau und subjektiv. Noch ein weiteres Beispiel, es bezieht sich auf Correggio und einen entsprechenden Nachstich. Sie sehen, dass das auch sehr oft in Bücher montiert war. Hier auf der linken Seite noch den Buchfalz, der den Zusammenhang andeutet. Der Anspruch, reproduzierend möglichst ein glattes Double zu schaffen, den wir heute als völlig selbstverständlich einschätzen, entzog der vertrauten Nähe von Kopie und Original definitiv den Boden. Dem Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit war aber eine Inaugurierung des Originals im späten 18. Jahrhundert vorangegangen, die ihrerseits die alten Verhältnisse erledigt hat. Für die Meister der alteuropäischen Kunst bedeutete nämlich ihre Werkstatt mit ihren Mitarbeitern die Beteiligung mehrerer Hände, die Benutzung von Vorlagen und Musterbüchern, eine Eingrenzung individueller Willkür, allzu origineller Einfälle. Das eminente Künstlersubjekt, das sich seit der Renaissance herausgebildet hatte, operierte in der Regel unter institutionellen Koordinaten, die ihnen gleichermaßen Aufträge, soziale Bedeutung und Bindung verschafften. Der vor und nach 1789 definitiv eintretende Schwund dieser Prämissen hatte weitreichende Auswirkungen auf das Konzept von Original und Originalität. Wie eine Momentaufnahme dieses dramatischen Prozesses lässt sich ein Brief lesen, den der Dichter Clemens Brentano dem Maler Philipp Otto Runge am 21. Januar 1810, das war auch das Todesjahr Runges, geschickt hat. Ich zeige Ihnen für Runge nur ein Beispiel so zur Erinnerung, wenn Sie das benötigen sollten. Das Bild selbst hat mit dem nun folgenden Zitat nicht direkt etwas zu tun. Brentano schreibt, Zitat, der Weg, den Sie betreten haben, ist umso rühmlicher, als er wahrscheinlich ein einsamer bleiben muss. Und dann fährt er fort. Ihr Bestreben ist mir daher stets so achtungswert und rührend erschienen, dass Sie gewissermaßen die Augen schließen, um in sich hinabzusteigen und zu sehen, wie Sie zum Sehen gekommen. Denn in solchem Bestreben sehe ich, dass das Leben der Kunst wahrlich verloren ist, indem der Künstler sich umsehen muss in sich selbst, um das verlorene Paradies aus seiner Notwendigkeit zu konstruieren. Zitat Ende. die Konstruktion des verlorenen Paradieses aus der Notwendigkeit des einsamen Subjekts. Das ist weit weg von Tizian und Rubens. Die Bedingungen der Selbstbeobachtung und der Selbstermächtigung schließen den Autor mit seinem Werk jetzt auf eine bis dahin unbekannte Weise zusammen. Eine Generation zuvor hatte man begonnen, vom Originalgenie zu sprechen, die dichteste Verschränkung, die ein Werk jemals mit demjenigen eingegangen ist, der es mit Plausibilität und Anschaulichkeit ausstaffiert, das exzessive, aus abgründiger Produktivität operierende Individuum, genannt Genie. Es entledigt sich aller äußerer Schranken, und Kant hatte es darin als ein Wesen definiert, das nicht länger auf Handwerk, Virtuosität und institutionelle Einbindung sich abstützt, sondern auf, Zitat, die musterhafte Originalität der Naturgabe eines Subjekts im freien Gebrauche seiner Erkenntnisvermögen. So heißt es Paragraph 46 der Kritik der Urteilskraft. Seine Durchschlagskraft verleiht dem Original jetzt ein Individuum, in dem die, wie er sagt, Zitat, Natur der Kunst die Regeln gibt, unabhängig von Mustern, Stilen und Konventionen. Die Quelle, ich darf das noch mal kurz unterstreichen, die Quelle der Originalität und die Sicherung der Existenz des Originals legt Kant in die produktiven Kräfte der Natur, die sonst ganz unfassbar sind, wenn sie nicht in bestimmten Personen, diesen eminenten Urhebern, aktiv und greifbar werden. Das ist ein spekulatives und völlig klares Modell von Originalität bzw. Dem Hintergrund der Person, die Originale hervorbringt. Und diese Klarheit des Konzepts hat dafür gesorgt, dass sie eigentlich bis heute mehr oder weniger unangefochten noch im Schwange ist, so wenig sie noch befriedigen kann. Darauf komme ich gleich noch näher. In den handschriftlichen Nachträgen zur Anthropologie fügt Kant dieser eigenen Argumentation sarkastisch hinzu, jenes das Original authentifizierende Genie sei, Zitat, ein Gestörter, den ein anderer erstlich auslegen muss. Zitat Ende. Kant fasst also auch durchaus ins Auge, dass es so etwas wie originalen Unsinn gibt, dass die Quelle der Originalität nicht nur in Jubel und Großartigkeit münden kann, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Ein Gedanke, der in der Diskussion praktisch keine Rolle gespielt hat, in der weiteren Diskussion. Damit sind alle Bestimmungen beisammen, um die neue Eminenz der Originale einzuschätzen. In ihnen manifestiert sich eine unvordenkliche Kraft, die man erstlich auslegen muss, an die mit anderen Worten kein Begriff abschließend heranreicht. Eine größere Validität hat die Währung Original nie besessen. Es ist nun autonom, einsam, auf die Spitze getrieben, unvordenklich und stößt deshalb alles ab, was sich nachbildend, vergleichend oder gar kopierend darauf bezieht. Auf dieses Ereignis datiert der Abstieg der Kopie in die Vorräume der Kunst. Das schöpferische Individuum ist eine Quelle sui generis, deren Fluss einzig und allein durch Autorschaft verbürgt wird. Das Original, begrifflich von Origo, lateinisch Origo, Ursprung, abgeleitet, verdankt sich jenem Menschen, aus dem Natur spricht. Die Bindung, die das originäre Subjekt mit seinem originären Produkt eingeht, verbürgt das Konzept des Originals. Neben der aufkommenden Reproduktionstechnologie ist es vor allem die Kritik an der Autorschaft, schließlich der sogenannte Tod des Autors, wie er unter anderem in der französischen Diskussion von Foucault, Roland Barthes und anderen formuliert wurde, die diese fruchtbare Konstellation angegriffen, vielleicht auch aufgelöst haben, die Dämmerung des Originals herbeiführte, mit der Tendenz, es aus dem Repertoire der Kultur und des Denkens zu entfernen. wenn wir Zeit hätten, wäre an dieser Stelle auch ein Exkurs in den Bereich der Jurisprudenz möglich. Denn es zeigt sich, dass der rechtliche Schutz, wie ihn das Urheberrecht versucht, auch mit dieser Kategorie des eminenten Urhebers, also mit diesen Prämissen operiert oder operiert hat, über die ich gerade gesprochen habe. Ende dieses Teils und ich komme jetzt zu einem Abschnitt, den habe ich überschrieben, Originalkritik, das Entstehen der Kennerschaft. Wenn es also kein Begriff ist, der die Sache trifft, muss es andere Umgangsweisen geben und da rückt die Idee der Kennerschaft ein. Den Anspruch, der mit den Originalen entstanden war, begleitete recht bald auch die Frage, wie er zu beurteilen und insbesondere von Falsifikaten zu unterscheiden sei. Woran lässt sich ein Original erkennen? Der Hinweis auf den eminenten Urheber genügte dazu allein und auf Dauer nicht. Zumal in Zeiten, wo naturwissenschaftliche Analysen, die ja heute eine eminente und erfolgreiche Rolle spielen, nicht in jeder Hinsicht, aber doch in vieler Hinsicht, nicht existiert haben. Musste er nicht sehr besondere Spuren hinterlassen haben, dieser Autor? Und wie ließen sie sich dann identifizieren? In dieser Lücke bildete sich bereits seit dem 16. Jahrhundert eine neue epistemische Figur heraus, eben die des Kenners. Die mit ihr verbundenen Erkenntnisfragen begleiten die Kunstwissenschaft bis heute. In unserem Zusammenhang müssen wir uns auf wenige Hinweise beschränken. Sie betreffen zunächst die Metaphysik bzw. Metaphorologie des werkschaffenden Organs, nämlich der Hand, das heißt der jeweiligen Manier, Manus, Maniera. Giulio Mancini, Leibarzt Papst Urbans VII. Und ein Freund oder jedenfalls im Umkreis von Galileo Galilei zu situieren, beschrieb als erster ein Verfahren zur Identifikation gefälschter Spuren. Im Grunde legte er die seit Hippokrates geläufige medizinische Symptomatologie zugrunde, die aus Anzeichen der körperlichen Erscheinung auf mobilisierende Kräfte, Säfte, Befindlichkeiten zurückschloss. Der Oberflächenbefund des Gemäldes erlaubte bei Übertragung dieses Modells, des Symptoms, Rückschlüsse auf die Identität des Autors, seine Zeit und die Umstände seiner Wirksamkeit. Die damit verbundene Rationalisierung suggestiver Wirkung zugunsten von entschlüsselbaren Anzeichen, eine Art Semiologie, war auch noch die Prämisse, die ein anderer Arzt, auch ein Italiener, mit Namen Giovanni Morelli, Abgeordneter des ersten frei gewählten italienischen Parlaments und 1873 Senator, nutzte, um im Bestand einiger großer europäischer Sammlungen Remedur zu schaffen. Er operierte übrigens auch unter zwei Pseudonymen, nämlich Ivan Lermoljew und Dr. Johannes Schwarze. Wenn der deutsche Name gebraucht wurde, kam der Doktortitel davor. Sie sehen Giorgiones Dresdner Venus und ein Detail daraus, dass eine durch Röntgentechnik identifizierbare, im Untergrund noch angedeutete Figur stärker heraushebt. Und ich will das Bild jetzt in Bezug auf Morelli bringen. Nämlich, es gehört zu den bleibenden Ruhmestaten, es identifiziert zu haben als ein Werk von Giorgione. Es war bis dahin einem gewissen Sasso Ferrato zugeschrieben worden. Neu war die fruchtbare Vermutung, dass sich ein Künstler am deutlichsten nicht in seinen willentlichen Intentionen bekunde, sondern in den unwillkürlichen Floskeln und Formen verrät, die in die Darstellung des leicht zu übersehenden, nämlich der Ohren, Nasen, Finger oder Hände, gleichsam einfließen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel aus einem seiner Bücher. Die Verwandtschaft dieses Verfahrens des Spurensetzens und Spurensuchens mit demjenigen des Sherlock Holmes bzw. Sigmund Freuds ist längst aufgefallen und wurde unter anderem von Enrico Castelnuovo und vor allem von Carlo Ginzburg in brillanten Essays ausgeführt und diskutiert, die ich Ihnen sehr empfehlen kann, wenn Sie diese Materie interessiert. Ein weiteres Beispiel, wo nun die Hände da dran sind und entsprechend dieses von Domenico Ghirlandaio stammende Porträt eines Greises mit einem Kind von 1480. Morelli durchschaute jedenfalls den Zirkel zwischen der Suggestivität des Originals und seinem eminenten Urheber. Die Mittel, die er erfand, um ihn zu durchbrechen, reichten gewiss auf Dauer nicht aus, um Kennerschaft bzw. Originalkritik aus ihrem Vermutungsstatus zu befreien. Andere objektivierende Methoden sind inzwischen, ich habe das schon angedeutet, hinzugekommen. Sie alle zielen darauf ab, die Originale auf der Ebene ihrer materiellen Identität zu rationalisieren, die Einprägung des Urhebers ins Werk extern, an einer externen Instanz zu überprüfen und womöglich zu verbürgen, für ihre Validität einen unabhängigen Wechselkurs zu gewinnen. Im Zentrum steht das Bemühen, jener Falle zu entkommen, die in der suggestiven Wirkung beschlossen liegt. Solange man auf den Zauber eines Werkes reagiert, ist man weit davon entfernt, die Frage eines möglichen Falsifikats in sich hochkommen zu lassen. Beispiele für ihre täuschende Macht gibt es viele. Eines der eindrücklichsten hat Martin Warnke enttarnt, als er den Ankauf des Mannes mit dem Goldhelm auf der linken Seite in der Berliner Galerie durch Wilhelm Bode als eben eines Werkes von Rembrandt durch die Suggestivität jener lebenden Ikone gelenkt sah, die Bismarck hieß und die zu Zeiten des Ankaufs als diese Ikone gegenwärtig war. Sie sehen hier ein Bildnis Lenbachs von Bismarck. Hier war die Falle der Überredungskunst zugeschnappt und hatte einem Werk, das es möglicherweise nicht verdient, so ganz völlig klar ist es jetzt auch wieder noch nicht, die Legitimität der Hand Rembrandts supportiert. Aber gerade das Rembrandt Research Project zeigt nach mehr als 20 Jahren Arbeit, dass das Ideal eines definitiven Katalogs in weiter Ferne liegt und liegen wird. Authentizität extern zu verbürgen, das heißt die Wirkung auf den Betrachter, das Moment der Intuition völlig auszublenden, stößt an methodische Grenzen. Ich komme zu dem nächsten Kapitel, ich habe es überschrieben, die Krise der Originalität unter Vorzeichen der Wiederholung. Die Flut der technischen Reproduktionsmittel, die ohne die Hand eines Autors auskamen, ließ zunächst die Oberfläche, schließlich auch die Substanz des überkommenen Originalitätskonzepts korrodieren. Nicht das bloße Vorkommen reproduzierender Technologien neben der Kunst eminenter Urheber war entscheidend, sondern der langsame und stetige Prozess der Verschränkung künstlerischer und reproduktiver Verfahren, also das Ineinander beider Verfahren, und ich will das an Beispielen auch noch kurz belegen. Monets Erfindung des pluralen Originals, Sie haben vorhin die, die Heuhaufen gesehen, bringt das, die Frage ja schon aufs Tapet. Repetitive Strategien hielten unter der Hand Einzug, während sich im Gesicht der Werke noch die Macht des kraftvollen Autors als eines Weltgenies, Monet, Rodin, Picasso oder wer auch immer, spiegelte. Monet trieb die prinzipielle Unerfassbarkeit des Weltmomentes, den er vor dem Motiv malend erfasste und den er darstellend vor sich sah, in die Wiederholung, und sie trieb ihn dazu, für die Oszillation dessen, was sich ihm zeigte, eine angemessene Form zu finden. Also mein Argument ist, zu sagen, dass Monet offenbar bei dem Versuch, sozusagen die Dichte des Moments, die für ihn maßgebend war, gerade dieses Bild jetzt so zu malen, dass diese Dichte nur repetitiv eine Chance hatte, darstellerisch aufzukommen. Für ihn, wie für eine ganze Reihe späterer Künstler, war es die Unschärfe, die Etablierung einer mehrfachen Lesbarkeit, die ihm diese Möglichkeiten eröffnete und eben die Serialität, das ist ja schon gesagt. Das langsame Eindringen der Wiederholung ins Zentrum der künstlerischen Arbeit lässt sich jedenfalls vielfältig belegen. Ich zeige Ihnen aus der gleichen Phase noch zwei Studien von Seurat. Eines der erstaunlichsten Exempel bietet dieses Werk von Seurat, der die intuitive Setzung der Flecken im Impressionismus, die bei Monet sozusagen noch eine Spur der Hand ist, rationalisierte, sie mit größter Nüchternheit in eine Menge diskreter Farbpunkte transformierte, die sich dank der Trägheit des Auges zu einem schwebenden Gesamteindruck verbinden. Ein deutscher Zeitgenosse Seurats, ein gewisser Georg Meisenbach, ließ sich nach 1881 ein Verfahren der Zerlegung von Fotografien patentieren, das er Autotypie nannte. Der Erfolg dieser Reproduktionstechnik war phänomenal, denn sie erlaubte von nun an die massenhafte Verbreitung von Bildern in Druckwerken. Bis dahin mussten Reproduktionen in Büchern per Stichverfahren, also meistens Holzstiche, formuliert werden. Es gab diese Technologie nicht, über die ich jetzt gleich noch 3-4 Sätze sagen werde. Er bediente sich, Meisenbach, des durchsichtigen Mediums eines feinen rechtwinkligen Liniennetzes, mit dessen Hilfe er den kontinuierlichen Eindruck von Fotografien bzw. von Gemälden, die in Fotografien reproduziert waren, in einen Punktraster zerlegen konnte. Die variable Streuungsdichte von Punkten allein war nun imstande, jedes beliebige Bild zu reproduzieren. Die Analogien zum Neoimpressionismus liegen auf der Hand, ohne dass beide wahrscheinlich Kenntnis voneinander gehabt hätten. Übrigens operiert auch Meisenbach mit der Trägheit des Auges. Nur dann nämlich, wenn sich die Rasterung übersehen lässt, sie unterhalb der Schwelle der Wahrnehmung bleibt, ist es eine gute Reproduktion. Wenn man die Körnung sieht, sagt man, es ist nicht befriedigend. In welchem Maße aber der untergründige Einzug reproduktiver Konzepte in die Kunst schon bei den Impressionisten im Gange war, enthüllt sich unter anderem post festum in der bereits erwähnten, vorhin kurz erwähnten Arbeit von Roy Lichtenstein, der Monets Kathedralen noch einmal wiederholt hat, indem er Meisenbachs Raster jetzt als ein Verfahren der Malerei einsetzte, ihn vergröberte und damit sichtbar hervorhob, um damit zu seinem Bild zu gelangen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Das ist der Monet, Kathedralen Rouen. Und das ist jetzt nochmal eine Kathedrale. Und auf der linken Seite sehen Sie den Roy Lichtenstein. Das ist ein Gemälde aus den 70er Jahren. Sie sehen die Vergröberung des Rasters, die Bezugnahme auf den Druck. Man sieht, das ist ein Raster, der für den Druck eigentlich taugt. Und dann diese Inversion, dass dieser drucktechnische Raster durch Lichtenstein Punkt für Punkt gemalt wird. Also das sind künstlerische Dialoge, die die Technologie nicht einfach bestätigen wollen, sondern in sie eindringen und sie künstlerisch aneignen und damit sehr viel bewirken im Hinblick auf die Frage Original, Kopie, Wiederholung und andere Begrifflichkeiten. Dieser Prozess, dessen Anfänge wir kurz skizziert haben, setzt im 20. Jahrhundert mit zunehmender Beschleunigung sich fort. Der Raster kehrt in ganz unterschiedlichen Ausprägungen wieder. Zerlegungstechniken und die Arbeit mit Elementen, Formeln, Fundstücken greifen um sich. Das Fotografische liefert der künstlerischen Arbeit vielfältige Hilfsmittel. Iterative Verfahren kommen zum Zug und so weiter. All dies lässt sich unter dem Begriff der Wiederholung zusammenfassen, dessen Front gegenüber der Singularität des verkörperten Werkes unübersehbar ist. Warhols provokative Haltung habe ich ja bereits erwähnt. Sein Werk bietet besonders reiches Anschauungsmaterial für unsere Frage. Deshalb greife ich nochmals darauf zurück. also jetzt der Warhol, frühe Arbeiten aus 1963, diese Bildnisse der Ethel Skull, das war eine prominente New Yorker Dame, die er in eine Fotokiste gesteckt hat und dort fotografiert und diese Fotos aus der Kiste dann zum Ansatzpunkt dieser Bilder gemacht hat, und auf der rechten Seite ein Pressefoto des Orange Disaster von einem grässlichen Verkehrsunfall. Was wie Malerei aussieht, resultiert aus der Umsetzung betont kontingenter fotografischer Vorlagen, oft aus dem Bereich der Presse. Mittels Siebdrucktechnik werden sie zu einem Bild umgeformt. Wiederholbarkeit paart sich mit der zur Schau getragenen Kunstlosigkeit und der Delegierung des Werkprozesses an eine Factory, die nach Anweisungen und ohne Beteiligung der Hand des Autors ihre Produkte herstellt. Wie sehr Warhol im Hintergrund gleichwohl Regie geführt hat, weiß man im Nachhinein sehr genau. Was bedeutet nun der beschriebene Prozess der Verschränkung für unsere Frage nach dem Original? Sind wir veranlasst, Benjamins Diagnose aus den 30er Jahren nochmals zu ratifizieren? Ich glaube, nein. Das Ergebnis scheint uns komplexer und im Übrigen auch interessanter. Zunächst bringt die Kunst der Moderne eine Entlastung des Autors mit sich. Man hat den partiellen Rückzug seiner Hand aber allzu vorschnell mit dem Ende einer vertieften Auseinandersetzung mit der Realität bzw. dem Verzicht auf Authentizität gleichgesetzt. Davon kann nicht die Rede sein. Mit der Einkehr von Verfahren, beispielsweise der Rasterung, der Bricolage, der Reflexion, der Collage, Montage, Medientechnik, Abstraktion in vielfältigen Formen, des Arrangierens, Inszenierens, mit dem Auszug des Künstlers aus dem sakralen Inspirationsraum des Ateliers in Labors, Fabriken oder öffentliche Räume, ist die singuläre Urheberschaft keineswegs obsolet. Nur hat Origo jetzt einen völlig anderen Sinn bekommen, der sich vielgestaltig manifestiert. Davon, von der Notwendigkeit, des Original anders zu denken, möchte ich nun abschließend in dem letzten Teil noch kurz einiges sagen. Wir beginnen also damit, einige Schlüsse aus der veränderten Situation der Moderne bzw. wenn Sie wollen, auch der Postmoderne zu ziehen. Eine Feststellung scheint uns ebenso zwingend wie produktiv. Auf verschiedenen Wegen gelangten die Künstler zu der Einsicht, dass sich ihr Tun unter jenen Bedingungen vollzieht und vollendet, die durch die Elemente, Regeln und Materialien ihrer Arbeit vorgegeben werden. Man kann einen erheblichen Teil der experimentellen Arbeit der Moderne in dieser Wendung auf die Sprachlichkeit, auf die gleichsam grammatikalischen Bedingungen der Kunst oder medialen Bedingungen, wie Sie wollen, zusammenfassen. Hierin konvergiert vieles von dem, was die Avantgarde unternommen hat. Sie verschob fortlaufend die Grenzen des Kunstbegriffs, entgrenzte die Ordnung der Gattungen, die Konsistenz des Werkes, erkundete die unterschiedlichsten Materialitäten, brachte Kontexte und ihren Einfluss ins Spiel, unterminierte die Voraussetzungen des Subjekts und legte sie in schmerzhaften Destruktionen bloß. Sie machte die Verschränkungen von Intelligenz und Begehren, von Erinnerung, Träumen und Vergessen sichtbar, von manchem anderen gar nicht erst zu reden. Diese Permutationen mögen alles verändert haben, ohne freilich außer Kraft setzen zu können, dass sich Kunst eines gleichsam linguistischen Systems von Elementen, Konzepten, Ordnungen oder Regeln bedient, wenn sie sich artikuliert. Die mag der Künstler jeweils erfinden und sie gar nicht übernehmen, aber sie existieren. Was ist damit aber gesagt und was im Hinblick auf das Original? Zunächst, zwei extreme Lösungen des Originalitätsproblems lassen sich im Lichte dieser Beobachtungen falsifizieren. Die eine besteht darin, den Tod des Autors, wie schon angedeutet, zu dekretieren und damit der Beglaubigung des Originals den Boden zu entziehen, in der Meinung, dass nur der Autor in diesem Sinne als ein eminenter Urheber diese Beglaubigung überhaupt beibringen kann. Und die andere machte den Versuch, vermittels einer Beschwörung der Schattenwelt, der Simulakren, Reproduktionen, Virtualitäten und Klonierungen die Frage des Originals zu erledigen. Unser Vorschlag beharrt dagegen auf dem Modell einer wechselseitigen Determination von Autorschaft und jener Vorgabe, die durch die Summe aller Darstellungsvoraussetzungen geschaffen ist. Was sich dabei einstellt, möchten wir als die Eröffnung eines Spielraums beschreiben, innerhalb dessen sich die Souveränität und Selbstherrlichkeit des Autors prinzipiell begrenzt findet. Ich zeige Ihnen zwei. Dieses war Agnes Martin auf der linken Seite und ein Schachbildgemälde von Mondrian. Für diese Regelhaftigkeit stand das. Entschuldigung. Und diese beiden sind von Picabia, La Sainte Vierge, das ist dieser Schmutzfleck, und das andere Tabarra von 1919. Also experimentelle Bilder aus dieser frühen Phase der Moderne, an denen dieser Gesichtspunkt, dass man auf Prämissen zurückgeht und dass die Spielräume etwas ermöglichen, dass der Künstler dann auf seine Weise sich zunutze macht, sichtbar wird. Er kann diesen Spielraum vielfältig beeinflussen, auch seine Regeln ändern. Er wird ihn damit aber nur in einen anderen Spielraum vertauschen. Diese Arbeit unter situativen Prämissen ermöglicht, wie mir scheint, das Entscheidende. Sie eröffnet die Chance des Scheiterns und des Gelingens. Das Gelingen ist ein für das Konzept der Originalität unverzichtbares Kriterium. Es ist vielfältig bedingt, im Übrigen gar nicht normativ. Es ist nicht gedacht, dass man irgendeinen Katalog von Kriterien hat, wenn etwas gelungen ist, sondern das Gelingen kommt mit dem Spielraum an die Oberfläche und ist an dem Spielraum zu diskutieren und zu beurteilen, was Kunstkritik und Kunsthistoriker seit langem auch tun. Es ist also vielfältig bedingt, dieses Gelingen. Ausschlaggebend aber ist die damit gegebene Begrenzung des Autors. Es ist eben nicht dieses Genie, aus dem Natur unvordenklich spricht. Es ist vielmehr jener, der im Spielraum operiert, den er sich gesetzt hat. Er hat es nicht in der Hand, sondern ist darauf bedacht, innerhalb dieser Tätigkeit im Spielraum zu einem Gelingen zu gelangen. Er verwirft vieles und so weiter. Originalität hat mit einer Unverfügbarkeit dessen zu tun, was aus gewählten Mitteln und Verfahren entstehen kann oder eben nicht entsteht, sehr oft nicht entsteht. Die Bedingung des Originals an situatives Handeln oder Rezipieren verdeutlicht, dass es eine fragile und verborgene Größe darstellt und ein extrem knappes Gut. Es muss sich allererst und fortdauernd zeigen, es muss sich beweisen, es muss sich bewähren. Ohne die Kraft dauerhaften Überzeugens wäre es nicht, was es ist. Angesichts einer unübersehbaren Flut immer neuer Produkte und Artefakte, angesichts des Proteusartigen Wandels der künstlerischen Aggregatzustände, liegt darin ein Anker der Kritik und ein Ansatzpunkt der Analyse. Wenn ich mich einen kleinen Moment nochmal unterbrechen darf, wir hatten am Anfang die Unterscheidung gemacht zwischen der materiellen Identität, auf der sich Falschheit oder Echtheit entscheidet und dann darauf aufbauend diesem weiterführenden Gesichtspunkt. Und Sie sehen an dieser Stelle, dass die materielle Identität zum Beispiel dazu führt, wenn Sie in Museen Eingang finden, in die Depots, da finden Sie Hunderte von völlig authentischen Bildern, Originale, die überhaupt nicht in Frage stehen. Es sind keine Fälschung, gar nichts. Originale, Original, eins neben dem anderen. Aber nichts geht von ihnen mehr aus. Und da können Sie fassen, diese unterschiedliche Kategorisierung des Originalitätsproblems. Für diese so verstandene Originalität ist nicht wichtig, wie sich der Künstler selbst versteht. Als ein produktiver Titan, wie Picasso zum Beispiel noch, als Protagonist riskanter Aktionen, wie wegen mir Pollock, als kühler Matador des Augenmaßes, wie Mondrian, als Bricoleur, Monteur, Sammler, Programmierer, Medientechnologe, Techniker, als Schamane oder konzeptueller Aufklärer. Alle diese Rollen haben ihre Möglichkeiten und sie haben sie behalten. Aus allen diesen Dispositiven sind starke und schwache Werke entstanden. Es wird Zeit, dass ich aufhöre, und es ist tatsächlich soweit. Die künstlerische, kulturelle und gesellschaftliche Unverfügbarkeit des Originals bzw. von Originalität festzuhalten, redet keinem romantischen Ursprungsdenken das Wort. Das künstlerische Artefakt vermag, wenn es ein Original ist, nämlich Anfänge zu setzen. Es ist ein Erstes, auf das wir zurückblicken, das Vergangenheit, das Geschichte eröffnet. Originale sind also Origo eines Ersten, von der Einsichten und Erfahrungen ausgehen. Und zugleich sind sie ein Erstes, an dem wir Maß nehmen, uns rückversichern können. Sie sind kurz gesagt auf besondere Weise Verkörperungen von Anfänglichkeit. Sie aber, die Fähigkeit, einen Anfang zu setzen, zeichnet den Menschen aus und ist ihm deshalb unverzichtbar. Ich danke Ihnen.
Sie hörten
Professor Dr. Gottfried Böhm, Fragilität der Originale, im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesungen vom Arts Program am 31. März 2015.
Produziert von Welle 20.